Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Wir müssen mal über Boris Pistorius sprechen, Thomas. Also vielleicht eher über Boris Pistorius im Gespräch mit Helinde Kölbel und über das Buch, das daraus entstanden ist. Hast du Bock drauf?
Ich hab Bock drauf, ja.
Es ist nämlich Sommerzeit und Sommerzeit ist auch Bücherzeit. Schön gemütlich am Nordseestrand, auf einer Bank im Harz oder einfach nur auf dem eigenen Balkon. Das ist die perfekte Zeit, um mal ein bisschen in so ein Buch zu schmökern. Wir haben also gelesen und wir, das sind heute Niklas Kleinrichter, das bin ich, und mir gegenüber sitzt Thomas Lader aus dem Rundblick-Team. Und in diesem Rundblick-Team haben wir uns überlegt, lass uns mal über Bücher sprechen, über Niedersachsen-Bücher, über Politik-Bücher. Im Sommer gibt es hier bei Niedersachsen im Blick erst einmal 3 Sonderfolgen mit Literaturtipps für Politik-Nerds. In den beiden anderen Folgen sprechen wir bzw. unsere Kolleginnen und Kollegen über Die Frau mit den 4 Armen von Jakob Nolte und Alles muss anders bleiben von Jürgen Trittin. Das hört ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in einer der anderen Folgen auf diesem Kanal, die entweder schon erschienen sind oder noch erscheinen werden. Und wir, also Thomas Lader und ich, wir sprechen jetzt über Boris Pistorius, Aufbruch, im Gespräch mit Helinde Kölbel, so der ganze Titel. Aber Thomas, bevor wir jetzt sofort einsteigen in dieses Buch, in diese Lektüre, lass uns doch erst nochmal über den Menschen sprechen, über Pistorius. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du ihm das erste Mal begegnet bist? Diesen Mann, der ja jetzt schon seit geraumer Zeit einer der beliebtesten, wenn nicht sogar der beliebteste Politiker hier in Deutschland ist?
Da müsste ich jetzt wirklich länger drüber nachdenken. Es muss eine Pressekonferenz gewesen sein, eine dieser üblichen Pressekonferenzen im niedersächsischen Innenministerium. Ich glaube, es war die polizeiliche Kriminalitätsstatistik, die da vorgestellt worden war. Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, in welchem Jahr das war. Es ist auf jeden Fall schon etwas länger her, aber das müsste so einer der ersten Termine sein. Ansonsten habe ich ja eine kleine Fernsehvergangenheit und habe als TV-Redakteur gearbeitet, bevor ich hier beim Rundblick war. Und da gab es immer mal wieder Begegnungen mit Boris Pistorius, immer wieder im Kabinettskontext, bei Presseveranstaltungen oder auch mal hier und da. Also es gab einige Treffen, ja.
Meine erste Begegnung mit ihm war ganz ähnlich. Es war auch im Innenministerium, auch eine dieser Pressekonferenzen. Ich meine, es wurde die Verkehrsunfallstatistik vorgestellt damals und es muss ungefähr mein 2. Tag hier beim Rundblick gewesen sein. Und das war so ein Termin, da wollte eigentlich niemand hingehen, denn diese Statistikpressekonferenzen, diese Behördenstatistiken, die der Innenminister über das Jahr verteilt immer wieder vorstellt, das ist so Pflichtprogramm, das ist in der Regel nicht besonders sexy. Aber ich war neu und ganz aufgeregt und weiß noch, wie mich da bestimmte Sachen ja noch nervöser gemacht haben. Also einmal ist ja das Innenministerium kein Haus wie jedes andere. Da muss man sich anmelden, da muss man ein Perso vorzeigen, da muss man dann durch so eine Sicherheitsschleuse durchgehen. Das hat gar nicht jedes Ministerium, das Innenministerium aber schon. Und dann geht man da in diesen Konferenzraum, in den großen Besprechungsraum, der sehr hoch und ich würde sagen nicht besonders schön ist. Und dann sitzen da alle Journalistinnen und Journalisten und warten. Dann gibt es Brötchen, so üblich bei so einem Pressefrühstück, so einem 10-Uhr-Termin. Und Punkt 10 Uhr kommt dann eben Boris Pistorius rein und der ist ja allein schon von seiner Erscheinung her anders, würde ich sagen. Irgendwie seine Statur drückt so eine Robustheit aus und er geht dann da sehr straight auf seinen Platz und alles ist geregelt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, er hat seinen Laden da sehr gut im Griff, auch weil er sehr straight führt. Und dann in so einer Pressekonferenz, da geht er auch mit ein bisschen Humor dran, glaube ich, wenn so ein Journalist eine blöde Frage stellt, dann hat er richtig Spaß dran, das zu kontern. Das so vorweg, das ist meine erste Erfahrung mit Boris Pistorius, die sich so durchzieht und vielleicht können wir in diesem Podcast noch so ein paar andere Erfahrungen mal mit einstreuen. Er ist ja nun mal eben ein Niedersachse, der jetzt da in Berlin aktiv geworden ist.
Ja, ich bin da total bei dir. Das hatte immer so ein bisschen was von dem strengen Lehrer, der dann in die Klasse kommt und dann wird es schlagartig ruhig und alle sitzen auf ihren Plätzen und verfolgen den Lehrer mit ihren Augen, bis er dann an seinem Pult steht und dann die Pressemeute begrüßt. Ja, also Boris Pistorius, da sind wir uns, glaube ich, einig, hat schon eine gewisse Ausstrahlung. Ob ich damals gedacht hätte, dass er die Karriereleiter noch so weit hochklettern wird, weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger, aber da sprechen wir ja gleich nochmal im Detail drüber.
Ich hätte es auch nicht gedacht, aber retrospektiv finde ich es total folgerichtig, dass dieser Mann jetzt an der Spitze des deutschen Militärs steht.
Ja, also so ein Zeichen, ja, oder? Ja.
So die Art, wie er ist, ich finde, das passt sehr gut in so eine Kaserne und in so eine Militärsituation. Also so wie er, wie du es beschrieben hast, wie der Lehrer, der da nach vorne kommt und dann die Klasse begrüßt, der kann auch die Kompanie begrüßen und dann gibt es einen Guten Morgen.
Ja, ja.
Aber jetzt kommen wir mal auf das Buch zu sprechen. Ich habe dir diese Lektüre ja so ein bisschen aufgezwungen. Ich habe mir das Anfang des Jahres besorgt, das Buch, habe ein bisschen durchgeblättert und hatte immer schon den Gedanken, eigentlich will ich das irgendwie für den Rundblick nutzen. Und jetzt hatten wir die Idee, diesen Bücher-Podcast, diese kleine Bücher-Podcast-Reihe zu machen. Und da habe ich gesagt, hier, Thomas, willst du da nicht auch mal reingucken und nicht auch mal den Boris Pistorius lesen und dir die Bilder anschauen und dann mit mir drüber plaudern? Wie hat es dir denn gefallen? Habe ich dir da eine blöde Aufgabe gegeben?
Nein, es war eine spannende Aufgabe. Ich glaube, man merkt das schon so ein bisschen. Wir sind alle so ein wenig fasziniert davon, von diesem kometenhaften Aufstieg von Boris Pistorius. Und ich glaube, es ist jetzt nicht zu viel vorweggenommen, wenn wir sagen, dass in Niedersachsen man das doch auch gerne beobachtet, ne? Also auch mit so ein bisschen Stolz, aber sich auch fragt, okay, wo kommt das jetzt eigentlich her? Weil er in seiner Rolle als Innenminister in Niedersachsen doch ein wenig anders auftrat. Insoweit fand ich eigentlich ganz spannend dieses Buch, vor allem weil Herr Linde Kölbel ja dafür bekannt ist, ne? Sie ist ja eigentlich Fotografin, Künstlerin, Politiker zu begleiten. Also sie scheint ein Faible für Politiker zu haben. Ne? In den 90er Jahren hat sie 15 Politikerinnen und Politiker über längere Zeit teilweise begleitet, darunter auch Angela Merkel. Daraus ist ja nochmal ein separater Fotoband und Interviewband entstanden. Und ich fand es spannend zu lesen, oder war sehr aufgeregt, das zu lesen, weil ich es immer spannend finde, wenn Leute Gespräche mit Politikern führen, die eigentlich keine Journalisten sind, sondern aus einer Kunstschiene kommen, weil ich damit immer die Hoffnung verbinde, naja, vielleicht denken die anders, vielleicht haben sie andere Interessen, vielleicht kitzeln sie doch nochmal aus diesen Personen was anderes raus. Und das hat mich sehr gefreut. Da war ich sehr neugierig auf diese Aufgabe, ja.
Mich hat am Anfang auch eher der Name Helinde Kölbel gelockt als der Name Boris Pistorius, muss ich sagen. Denn das Buch, das du angesprochen hast, Spuren der Macht, das 90er-Jahre-Buch da, oder also ich weiß nicht, wann es erschienen ist, aber dann wurde es auf jeden Fall erstellt. Das steht schon ganz, ganz lange auch in meinem Bücherregal und ich bin großer Fan von diesem Format, das sie hat. Aber damals stand ja sehr deutlich das Fotografische im Vordergrund. Ja, da sind auch immer Interviews mit dabei gewesen. Also ihr Ansatz ist ja nicht so eine Langzeitbetrachtung, Politiker immer wieder zu treffen, in einem bestimmten Turnus, mit den Bildern aufzuzeigen, wie sie sich optisch verändert haben, aber auch mit den Interviews aufzuzeigen, wie sie sich in ihrem Denken, in ihrem Sprechen, in ihrer politischen Einordnung verändert haben. Und genau, da gibt es eben das mit den vielen, also neben Angela Merkel war da auch Joschka Fischer zum Beispiel dabei, bei dem ja die optische Veränderung auch sehr deutlich mit der Machtveränderung irgendwie einherging. Und dann nochmal der separate Band mit Angela Merkel steht auch daneben bei mir im Bücherregal. So, und jetzt dachte ich, gut, jetzt gibt es da so einen neuen Bildband. Das war meine Erwartung, kommt es ein Bildband, Helinde Kölbel mit Boris Pistorius. Und als ich es dann aber vorliegen hatte, dachte ich so, oh, okay, ist das jetzt ein Bildband? Ist das jetzt ein Interviewband? Was ist das eigentlich? Wie würdest du denn dieses Buch jetzt einordnen?
Ich würde sagen, es ist ein Hybrid. Es ist irgendwo dazwischen. Also die optische und die haptische Anmutung, da denkt man jetzt erstmal nicht daran, dass es so ein schönes Foto-Coffee-Table-Book ist, ne, in so einem XXL-Format, was man sich zu Hause auf den Esstisch legt, damit man besonders kreativ gebildet und interessiert an Themen aussieht. Es ist jetzt aber auch nicht so ein schlabbriges Reklamheftchen. Es ist irgendwo dazwischen, also gut gewählt dazwischen. Es ist nicht zu aufdringlich, aber trotzdem hochwertig. Und jetzt beim Durchblättern oder auch beim Lesen des Buches, da geben sich Fotografien und Interviewstrecken immer wieder die Klinke in die Hand. Also es ist an sich ganz, ganz nett zusammengestellt. Es ist weder ein Interviewbuch noch ein Fotobuch. Es ist irgendwie beides. Und für Personen, die sich an Fotografie interessieren, ist was dabei. Aber natürlich auch diejenigen, die Interesse an Boris Pistorius als Person haben, die kommen auch nicht zu kurz.
Ich will einmal vorlesen, was der Verlag selber über dieses Buch sagt und wie es da beschrieben wird auf der Internetseite. Boris Pistorius ist seit Beginn seiner Amtszeit als Verteidigungsminister der beliebteste Politiker Deutschlands. Ja, das haben wir auch schon genannt. Das ist das Erste, was man mit ihm verbindet. Mit klaren Worten und konkreten Plänen formt er die Bundeswehr zu einer wehrhaften Armee und prägt das Bild Deutschlands national wie international neu. Doch wer ist der Mensch hinter dem Minister? Die Fotografin Helinde Kölbel zeigt Pistorius aus einer neuen Perspektive. Sachlich, direkt und visionär. In 8 Interviews zwischen Januar und Dezember 2024 spricht sie mit ihm über seine Wurzeln, seinen Werdegang, seine Ziele und die Herausforderungen seiner Amtszeit. Dieses Buch gibt faszinierende Einblicke in die Persönlichkeit eines Politikers, der Geschichte schreibt. Wer ist Boris Pistorius wirklich? Das ist ja schon mal eine bombastische Ankündigung, oder? Also da ist sehr deutlich, das ist jetzt aber schon mal der große Mann, der da kommt.
Ja, also größer geht's ja kaum. Man muss dazu sagen, dieses Buch erschien ja 3 Wochen vor der Bundestagswahl. Das ist auch so ein Thema, da kann man drüber reden, wie man das so findet. Ne? Also war es auch ein bisschen Wahlkampfgeschenk von Helinde Kölbel an Boris Pistorius oder nicht. Aber ja, Boris Pistorius muss auch aufpassen, dass er nicht Bundesminister für Beliebtheit, sondern Bundesminister der Verteidigung ist und auch bleibt. Ich glaube, er gefällt sich in dieser Rolle auch schon ganz gut, obwohl er immer wieder sagt, dass es ihm eigentlich egal ist. Aber also das hört man sich doch gerne an, oder? Also gerade als Politiker, der es gewohnt ist, dauernd auf die Nase zu kriegen, vom Rundblick oder von anderen Medien, von der Öffentlichkeit und wo jeder Schritt so seziert wird. Was macht diese Person? Wie gibt sie sich? Und es gibt ja immer Anlass für Kritik, auch bei Boris Pistorius. Und ich glaube insgesamt, dass er sich schon in dieser Rolle sehr gefällt, ja. Und diese große Ankündigung, was glaubst du denn? Wird er der gerecht? Also lernt man in diesem Buch, wer diese Person eigentlich ist?
Ich glaube, man kommt dem ein bisschen näher. Meine Erwartungen, was gerade das Persönliche angeht, sind ein bisschen enttäuscht worden. Da will ich gleich nochmal was zu sagen, aber erst nochmal vielleicht zu dem, was du eben angesprochen hast, der Zeitpunkt der Veröffentlichung, also Anfang 2025, wo dann im Februar die Bundestagswahl war. Das ist ja schon, ja, vielleicht ein bisschen Rückenwind gewesen, wobei dann die Frage ist, wer kauft sich das sofort im Januar und wer liest es noch vor der Bundestagswahl? Aber dann war es ja eine vorgezogene Bundestagswahl. Also ich weiß gar nicht, wie sehr das jetzt geplant war, dass das schon im Januar erscheint oder ob es jetzt vielleicht vorgezogen wurde, weil man ja auch nicht wusste, ist er denn dann ab Februar, März überhaupt noch Bundesminister? Ist die SPD raus aus der Regierung? Bleibt sie drin? Klar, die Erwartungshaltung war irgendwie, ja, also ich glaube in der gesamten Bevölkerung oder in einem Großteil der Bevölkerung, ja, der Boris soll schon weitermachen. Und das war dann ja auch in der SPD ziemlich schnell klar. Da hat Lars Klingbeil gesagt, wir machen zwar Erneuerung, aber Boris, damit meinen wir jetzt nicht dich, du darfst schon bleiben. Ich finde, was sehr auffällt bei diesem Buch ist, dass die Helinde Kölbel offenbar das Objekt ihrer Beobachtung auch schon ganz toll findet. Und ich meine, diese Ankündigung macht es wieder deutlich, wenn man das Buch durchschaut. Ich habe immer wieder so Passagen gefunden, bei denen ich dachte, ja, allein die Frage dürfte ein politischer Journalist so wahrscheinlich nicht stellen, sollte sie vielleicht nicht so stellen, weil sie schon ihn sehr erhöht und unangreifbar macht. Und klar, da soll etwas Neues herausgefunden werden, aber es ist in manchen Fragen echt viel Lob der Person Boris Pistorius drin versteckt. Das finde ich schon auffällig.
Ja, also wer nach Ecken und Kanten und nach einem spicy Interview sucht, für den ist dieses Buch definitiv nichts. Natürlich ist es sehr, sehr wohlwollend. Das sagt sie ja auch ganz offen in ihrem Vorwort, dass sie Boris Pistorius als Person interessant findet. Das würde man ja als politischer Journalist seinem Gegenüber nicht unbedingt sagen. Lieber Herr oder liebe Frau XY, ich finde Sie interessant, deswegen interviewe ich Sie jetzt. Das gehört sich an der Stelle nicht. Aber das meinte ich auch vorhin, Helinde Kölbel ist eben keine Journalistin. Sie ist Fotografin, sie ist Künstlerin und ich erhoffe mir von solchen Personen ja immer den Blick für das, was die Profis in Anführungszeichen nicht haben. Also glaube ich, dass so eine Person sehr gut dafür geeignet ist, um eben die Persönlichkeit herauszustellen. Es gibt auch Abschnitte in dem Buch, in denen es sehr um die Bundeswehr geht, um technische Feinheiten, um Strategien der Kriegsführung und die Ausstattung der Bundeswehr. Das fand ich weitaus weniger interessant, weil es eben näher an dem journalistischen, an der täglichen Berichterstattung war, als jetzt die Passagen, gerade so das erste Interview. Da merkt man richtig, man kann quasi ihnen zuschauen oder lesen, wie sie sich gerade kennenlernen und wie sie sich näher kommen. und wie Boris Pistorius auch immer offener wird. Also das fand ich an der Stelle schon auch interessant, ja, diese Perspektive. Aber klar, es ist kein politischer Journalismus, wie wir ihn hier beim Rundblick durchführen würden oder wie wir uns selbst definieren.
Ich persönlich finde ja einfach jeden Politiker interessant, deswegen muss ich das gar nicht mehr mit dazu sagen. Damit schütze ich mich jetzt mal vor jeder Kritik, was meine Frageform vielleicht auch hier im Podcast angeht. Zu diesem ersten Interview, das du angesprochen hast, das fand ich auch besonders stark, das sticht schon heraus. Klar, es war dieses Kennenlernen und es war auch vor allem dieses Kennenlernen seiner Wurzeln. Das Thema bestimmt da ja, dass es ein bisschen mehr Tiefgang hat. Es ging um sein Herkommen, seine Jugend, seine Eltern, seine Mutter, die auch schon Abgeordnete gewesen ist und so. Das ist ja eine besondere Prägung. Etwas, was ich noch nicht so wusste, was wahrscheinlich, wenn wir jetzt mit Klaus Wallbaum gesprochen hätten, der hätte das natürlich alles genauso sagen können. Der kannte die Vorgeschichte von Boris Pistorius. Ich noch nicht. So, das fand ich dann spannend. Und ich habe ehrlich gesagt mir mehr davon erhofft. Und ich finde, wenn man sich die Struktur dieses Buches so anschaut, dann gibt es ja am Anfang oder am Ende so nochmal Fachartikel, über die können wir vielleicht später nochmal reden, aber erstmal Herfried Münkler und dann noch Frau Major, die eben militärhistorisch im Prinzip da etwas einordnen. Dann kommen die Interviews. Und da ist das erste sehr persönlich, weil es dieses persönliche Kennenlernen-Interview mit Boris Pistorius ist. Und das letzte sticht für mich auch heraus, das war dann das Interview mit seiner Frau. Und da finde ich, das ist eine total schöne Idee sozusagen, die wird auch nochmal gefragt. Und die kommt ja auch in diesen persönlichen Gesprächen durchaus vor. Er stellt sie vor als seine Sparringspartnerin. Sie ist Politikwissenschaftlerin, also hat auch mit Politik zu tun, aber nicht mit der alltäglichen Politik, wie er sie so erlebt, sondern eben aus der wissenschaftlichen Perspektive. Und er erzählt, dass sie sich austauscht, dass sie gemeinsam reflektieren. Und das finde ich spannend. Sowas interessiert mich, aber das ist jetzt so halt mein sehr subjektives Empfinden. Mich interessiert sehr, wie Politiker im Privaten so funktionieren. Da gab es noch eine andere Anekdote, die sehr ins Private reingeht. Da geht es darum, dass er sein Diensttelefon oder sein Smartphone oder wie auch immer nachts ins Wohnzimmer legt. So, dass er es noch hören kann, aber so, dass er nicht davon, ja, also geweckt wird er schon, aber dass er nicht permanent draufschaut, dass er nicht bei jedem Pieps nachschaut, sondern wenn da jetzt jemand Sturm klingelt, dann geht er hin und geht ans Telefon ran, um auch das Schlafzimmer als Privates vielleicht ein bisschen mehr zu schützen. Und ehrlich gesagt, das ist so eine Diskussion, die ich auch kenne, so wie viel Arbeit nimmt man noch mit ins Bett, so guckt man dann noch, also ein Journalist guckt auch irgendwie ständig aufs Telefon, wenn eine Push-Nachricht kommt, oh, ist das irgendwie wichtig, ist das relevant? Wir beim Rundblick schauen natürlich auch immer, ist noch was gekommen, ist der Rundblick angekommen oder müssen wir irgendwie intervenieren, müssen wir noch irgendwas verändern? Das kann ja, also beides, Journalismus und Politik, können ja Berufe sein, die einen so rund um die Uhr einspannen. Und gerade diese Anekdote ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das sind die Einblicke, die ich mir erhofft habe. Und dann gab es viele Kapitel, die ich persönlich total langweilig fand, wenn da nämlich über dieses Militärische gesprochen wurde. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die das interessiert. Ich gehöre halt nicht dazu.
Ja, das sehe ich genauso. Es gab so ein, zwei Kapitel, in denen es sehr ins Detail ging. Also ein Dutzend Fragen zu Militärdrohnen, Drohnenangriffen und so weiter und so fort. Und da hat mich das Buch auch verloren. Das war nicht das Versprechen des Backcovers, dass man Boris Pistorius näher kommt, sondern schon sehr tiefgründige Einblicke in absolut militärisches Fachwissen. Das geht an meinen Interessen deutlich vorbei und deswegen habe ich diese Kapitel auch, naja, bestenfalls überflogen. Jetzt in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich dich auch mal gefragt, so, Niklas, wie fandest du diese Kapitel? Da hast du zum Glück auch gesagt, ja, nee, voll langweilig. Hast du auch so aufgesogen, darüber wollen wir nicht reden, wir wollen Boris Pistorius kennenlernen und dieser Persönlichkeit näher kommen. Nichtsdestotrotz ist das vermutlich für Leute, die da mehr Interesse haben, auch spannend. Nur diese Interviews sind schon Monate her und wir wissen, dass sich gerade in der Verteidigungsstrategie und in allem, was da passiert ist in den letzten Monaten, was ja so unglaublich viel war, auch andauernd etwas verändert. Und daher bin ich gar nicht davon ausgegangen, dass das alles noch aktuell ist und habe diese Kapitel dann auch geskippt. Ich war dann wieder froh, als es dann wieder Kapitel gab, wo es dann eher um den Boris Pistorius als Person ging. Dann gerade zum Schluss noch das Abschlussinterview war ja in seiner Heimatstadt Osnabrück. Haben seine Brüder auch noch eine Rolle gespielt und da ging es wieder mehr um den Familienmenschen Boris Pistorius. Und da habe ich das Gefühl, da kann ich mehr über so eine Persönlichkeit lernen, als bei Aussagen, die ich tagtäglich in den Medien zu militärischen Geschichten lesen kann, ja.
Ja, das waren Interviews, die hätte ich so auch in der Zeit oder in der FAZ lesen können, wo man halt mal wirklich lange, ausführliche Interviews hat, wo Experten nachfragen und Experten antworten. Und ich hatte rein optisch, also inhaltlich auch, aber auch rein optisch, bei den Antworten, die er da gegeben hat, das Gefühl, dass die halt nicht von ihm kommen. Und das hat sich bei mir darin ausgedrückt, dass da viel mehr Absätze drin waren. Und ich habe den Eindruck, wenn man ein authentisches Interview führt, dann ist eine Antwort ein Absatz, rein optisch strukturiert so. Und da waren es viele und da hatte ich den Eindruck, ja, da hat dann die Pressestelle des Bundesverteidigungsministeriums halt nochmal drüber geguckt und hat nochmal hier und da was ergänzt oder das genauer formuliert. Keine Ahnung, ob es so gewesen ist oder ob es authentische Antworten waren. Kann ja auch sein, dass er da seinen Stichpunktzettel hatte und dann hat das so abgearbeitet und Helene Kölbe hat es beim Aufschreiben so strukturiert. Da kann ich nicht dahinter schauen, aber das war so etwas, da hatte ich echt das Gefühl, ja, das ist was für Militär-Feinschmecker oder Militärpolitik-Experten, für mich dann wiederum nicht.
Ja, ja.
Zu dem Punkt, den du eben noch hattest, dass das alles sehr länger her ist. Klar, es ist militärisch total viel passiert im vergangenen Jahr, verteidigungspolitisch ja rasante Entwicklungen, aber auch bundespolitisch ja große Entwicklungen. Und was ich dann wieder spannend fand oder wo ich mir vielleicht dann noch ein bisschen mehr erhofft hatte, war, dass ja ein Interview geführt wurde an dem Tag, als er dieses Video aufgezeichnet hat, bei dem er sagt, übrigens, ich werde nicht Kanzlerkandidat, Olaf Scholz ist der Richtige. Das haben wir ja alle mitbekommen. Wir haben hier auch im Rundblick-Podcast drüber gesprochen, das nochmal analysiert. Das hat uns ja überrascht, weil es so ein sehr gut vorbereitetes Video gewesen ist. Und was mich jetzt interessiert hätte bei diesem Interview, ein bisschen was zu dem Drumherum zu erfahren. Also wie war dieser Tag, was hat er da so gesagt und was sagt er jetzt in so einem Buch ein paar Wochen später über diesen doch historischen Tag, zumindest für die Bundes-SPD, war eine entscheidende Weichenstellung in dieser Phase des Vorwahlkampfes. Und dann passiert da eigentlich nichts. Dann sagt er nichts. Dann behält er das für sich. Und da war auch wieder mal ein
enttäuscht.
War ich enttäuscht. Weil ich dachte, oh, jetzt erfahren wir das. Aber da kam auch nichts.
Ja, wir wissen natürlich auch nicht, wie es da hinter den Kulissen zuging und was es da für Absprachen gab. Ich glaube, das war für alle Beteiligten ein sehr schwieriger Moment. Schwierige Gespräche, lange Gespräche. Und da finde ich es an sich sogar ganz charmant, dass Boris Pistorius da nicht mehr erzählt und nicht allzu sehr ins Schwafeln kommt und da Sachen ausplaudert, die eigentlich hinter verschlossenen Türen besprochen worden waren. An sich, klar, wir hätten es gerne gelesen, aber da müssen wir vielleicht noch auf das nächste Boris Pistorius Buch warten, auf den nächsten Interviewband. Vielleicht ist er dann ja etwas gesprächiger, was jetzt diesen expliziten Tag betrifft. Aber auch da hatte ich das Gefühl, dass es ihm Spaß gemacht hat, da nicht zu viel zu sagen. Das ist ja auch so ein bisschen die Strategie Boris Pistorius, ne? Also auch mal Sympathie zu zeigen, dadurch, dass man auch Journalisten gerne mal in die Schranken weist oder Grenzen aufzeigt, aber das auch mit so einem schelmischen Lächeln macht. Ich glaube, das mögen auch ganz viele und ist auch ein Grund, warum er eigentlich so beliebt ist.
Im richtigen Moment nicht zu viel zu sagen, ist ja auch etwas, was Politiker auszeichnen kann. Ich muss bei diesem Sachverhalt an Thomas de Maizière denken, der ja mal Bundesinnenminister gewesen ist, zeitgleich als Boris Pistorius schon Landesinnenminister war. Und da gab es hier in Hannover ja diese Begebenheit, wo beide mal nicht zu viel sagen wollten. Da gab es diesen vermeintlichen Terroranschlag oder Terroranschlagsdrohung bei einem Länderspiel, wo dann in der ganzen Stadt eigentlich eine gewisse Panik war und sie aber eigentlich keine richtige Panik aufkommen lassen wollten. Dann gab es diese Pressekonferenz, bei der sie gesagt haben, sinngemäß, einiges von dem, was ich weiß, könnte sich verunsichern oder so. Oder denke ich immer so, ja, allein das verunsichert mich ja schon massiv. Ja. Aber trotzdem ist oder sind beide ja Politiker, die ansonsten, finde ich, ganz gut wissen, wann man nicht zu viel sagen sollte. Und gerade Thomas de Maizière ist für mich das Paradebeispiel eigentlich des Beamten, Ministers, der sehr gut die Grenzen dessen kennt, was man jetzt öffentlich sagen sollte und dann aber das, was er sagt, auch sehr gut umsetzt. Und ich glaube, da ähneln sich die beiden Typen an Politikern ganz gut. Und du hast es ja auch als positiv beschrieben. Eigentlich finde ich es auch positiv, aber dann gibt es ja auch den Journalisten in mir, der gerne immer mehr wissen möchte.
Aber ich glaube, genau das kommt ja auch in der Truppe so gut an, dass also A ist Boris Pistorius einer, der weiß, wovon er spricht, der selbst diese Erfahrung gemacht hat. Das unterscheidet ihn von seinen, wie ich finde, beiden ziemlich glücklosen Vorgängerinnen ganz massiv. Und eben eine starke kommunikative Kompetenz. Der weiß ganz genau, wie das, was er sagt, wirken könnte. Der weiß ganz genau, was die Medien draus machen werden, wenn er bei der Münchner Sicherheitskonferenz erstmal J.D. Vance da in die Schranken verweist und sagt, ja, Freundin, du kannst jetzt zwar sagen, was du möchtest, aber ich muss hier, bevor ich meine Rede halte, einmal sagen, dass das totaler Schwachsinn war. Solche Situationen, die beherrscht er und das weiß er ganz genau, wie das dann später medial aufgegriffen werden wird. Und das spricht ja auch alles für ein kommunikatives Talent. Und das hat Boris Pistorius auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch einer der Aspekte, warum er so beliebt ist, in Verbindung mit der Eitelkeit, ne, dass er natürlich auch geliebt werden möchte, wie jeder Mensch eigentlich. Das ist schon ein ziemlich rundes Bild, was man dann von ihm bekommt.
Er spricht kein Wort zu viel. Er überlegt sich sehr gut, welche Botschaft er senden möchte, wie er das ausdrücken könnte und wie er dann aber auch nicht ins Faseln gerät. Also mir fallen ja auch in Niedersachsen andere Politiker ein, die reden und reden und reden und variieren eigentlich einen und denselben Satz 5-mal, damit wir nicht merken, dass sie eigentlich nur immer das Gleiche sagen, auch in der Hoffnung, dass die Botschaft ankommt. Da ist Boris Pistorius vom Sprechstil her, vom Kommunikationsstil her einer, der es der ein Kondensat erzeugt und ist das, was er sagt, auf das Wesentliche beschränkt. Übrigens anders als wir, wenn wir hier im Podcast blubbern und plappern und uns nicht so ganz genau überlegt haben, was wir jetzt eigentlich sagen wollen, sondern eher so sprechen, wie man halt irgendwie im Café mit einem Freund sprechen würde.
Aber jetzt habe ich dich. Welche niedersächsischen Politiker meinst du denn?
Das werde ich an dieser Stelle nicht sagen.
Teile der Antwort könnten die Bevölkerung verunsichern, oder wie?
Ob es die Bevölkerung verunsichert, weiß ich nicht. Vielleicht reduziert das meine Chancen, dass dieser Politiker hier nochmal zu Gast in den Podcast kommt. Und das Risiko möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen.
Wir haben sie alle gern.
Ja, sein Umgang mit Journalisten spielt an einer Stelle in dem Buch ja auch eine Rolle. Und da musste ich an eine Begebenheit hier aus Niedersachsen zurückdenken, aus noch seiner Zeit, als er Innenminister war. Es ist eigentlich üblich, wenn Minister, Ministerin bei Plenarsitzungen eine Rede halten, dass dann die Pressesprecherinnen, Pressesprecher auf die Pressetribüne kommen und uns das Redemanuskript in die Hand drücken. Oder es wird per Mail verschickt, je nachdem, wie digital so eine Pressestelle unterwegs ist. Und ich meine, es war die Pressestelle des Innenministeriums unter Führung von Boris Pistorius, die irgendwann angefangen haben, nicht mehr das gesamte Redemanuskript zu verschicken, sondern die Rede aufzuzeichnen. Und dann am Ende im Nachgang den Journalistinnen und Journalisten ausgewählte Passagen dieser Rede zuzustellen und auch in schriftlicher Form dann die Zitate. Und das fand ich ganz bemerkenswert. Ich mochte das natürlich nicht. Auf der anderen Seite stärkt es natürlich die vor Ort sind, die ganze Rede hören. Aber was das eigentlich bedeutet, ist ja, der möchte ganz genau kontrollieren, welches Bild von ihm nach außen vermittelt wird, welches Zitat genommen wird und welches eben nicht. Wenn man uns die ganze Rede gibt, können wir auch uns gerade dann auf die Passage konzentrieren, die er jetzt gar nicht so im Fokus gesehen hat. Und da ist zumindest mein Eindruck, hat er immer gerne die Hand drauf gehabt. Und im Interview, in diesem Interviewbuch, gibt es auch eine Passage, wo sie darüber reden. Sie fragt nach, wie sehr er darauf achtet, sein eigenes Image zu pflegen und was dann auf bundeswehr.de erscheint und so. Das relativiert er da ein bisschen und sagt, da geht es um die Darstellung der gesamten Bundeswehr, da geht es nicht darum, Boris Pistorius darzustellen, aber ein bisschen schon, ne?
Ja, so ein Image, gerade in der Politik, ist ja auch Strategie und Teamwork. Es sieht natürlich immer so aus, als würde das so ganz beiläufig passieren. Da sind ganz, ganz viele Menschen gerade in einem Bundesministerium damit beschäftigt, die Hausspitze gut dastehen zu lassen. Davon profitieren schlussendlich alle. Und Boris Pistorius sagt ja an der einen Stelle auch, ohne Eitelkeit kann man keine Politik machen. Das war ganz witzig. Jetzt im Vorgespräch haben wir herausgefunden, dass wir uns beide diesen Satz aufgeschrieben haben. Jetzt plaudere ich mal ein wenig aus dem
Nähkästchen.
Ich habe ihn mir aber auch mit dem darauf folgenden Satz aufgeschrieben, du nicht. Und der darauf folgende Satz ist, sie sollte nur nicht das Handeln bestimmen. So, da sehen wir wieder, wie journalistische Verkürzung aussieht, hier live im Podcast quasi. Nein, Spaß beiseite. Das fand ich sehr interessant. Weil er da durchaus sagt, ja, ich bin eitel und ich glaube das auch sofort. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist da die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, was den Grad der Eitelkeit betrifft. Klar, ich das alles, was da passiert, die Darstellung, die Inszenierung des Boris Pistorius oder seiner selbst, was er selbst beeinflussen kann, nichts davon ist Zufall. Er weiß ganz genau, wie er wirkt, er weiß ganz genau, dass er beliebt ist. Ich glaube, das beflügelt ihn auch. Und natürlich möchte man diesen Zustand so lange wie möglich aufrecht erhalten. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, als mit dem Gedanken, abends ins Bett zu gehen, nach einem langen Arbeitstag, und zu wissen, hey, ich bin immer noch der beliebteste Politiker Deutschlands.
Ja, auch das spielt er ja gerne runter, diese Umfragen, der beliebteste Politiker zu sein, sagt immer, ja, aber man kennt ja Umfragen, die gehen auch wieder runter. Aber das ins Bett gehen mit dem guten Gefühl, das spielt auch an einer Stelle eine Rolle, denn da sagt er, also er konnte eigentlich immer gut schlafen. So. Ich finde, das ist so eine ganz interessante Politikerfrage. Wahrscheinlich werde ich mir die in Zukunft immer raussuchen. Stefan Weil hat gerade seinen Rücktritt unter anderem damit begründet, dass er Schlafprobleme hat. Und sowohl Olaf Scholz als auch Boris Pistorius haben jetzt innerhalb kürzester Zeit irgendwie so Äußerungen getätigt von wegen, ja, mit dem Schlafen habe ich keine Probleme. Bei Angela Merkel ist ja bekannt, die hat gesagt, ich brauche nur 5 Stunden Schlaf oder noch weniger oder sowas. Und dann wurde das ja schnell so zum Kriterium eines guten Politikers. So, der schläft eigentlich nicht, der arbeitet die ganze Zeit und ist trotzdem konzentriert. Und wenn ich dann so an mich selber denke, natürlich gibt es Phasen, in denen ich richtig schlecht schlafe. Und wie häufig kommt das hier in der Rundblick-Redaktion vor, dass wir mal darüber reden, boah, ich habe wieder so schlecht geschlafen, ich bin heute irgendwie nicht einsatzfähig. Und für Politiker ist das ja so ein Gütekriterium, dass sie auch mit wenig Schlaf top einsatzbereit sind. Ja, so auch bei ihm.
Ja, das ist ein schöner Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, wir beide sind so Kandidaten, die eher schlecht als gut schlafen. Und wir tauschen uns darüber auch hin und wieder mal aus. Ja, ich finde, das ist wirklich eine spannende Frage. Abends, wenn man eben nicht mehr diesen ganzen Zirkus um sich herum hat, wie gut kann ich abschalten? Ich glaube auch, dass es durchaus ein Qualitätskriterium eines guten Politikers oder einer guten Politikerin ist, ob man in der Lage ist, wenigstens im höchst Privaten diesen ganzen Trubel, der dort um einen herum passiert, zwangsläufig einfach mal beiseite schieben zu können. Und ich freue mich sehr für Boris Pistorius, dass er scheinbar besser schlafen kann als ich. Da hätte ich mir an der Stelle nochmal aus rein persönlichem Interesse noch ein paar weitere Tipps gewünscht, wie er das so hinbekommt. Zumal auf ihm ja deutlich mehr Druck lastet als jetzt auf uns. Also da abends ruhig ins Bett gehen zu können, das verdient schon Anerkennung, ja. Aber zeigt auch wieder so ein Stück weit, also ich frage mich, ist das bei Friedrich Merz auch so? Ich glaube, Friedrich Merz jetzt als so direkter Vergleich mit Boris Pistorius ist so der Anti-Boris in dem Sinne. Friedrich Merz wollte das alles seit Jahren. Er hat so sehr darauf hingearbeitet. Auch diese Inszenierung ist da natürlich bis ins letzte Detail durchdirigiert. Und Boris Pistorius, bei ihm wirkt das alles so, als wäre das alles so ganz nebenbei passiert. So, ups, ich bin jetzt Bundesminister der Verteidigung. Wir vergessen in der Erzählung ja auch oft, dass er ja auch krachend gescheitert ist bei seinem Versuch, die Parteispitze für sich zu beanspruchen.
Ja, übrigens aber in einem Verfahren, in dem ja auch Olaf Scholz gescheitert ist, dann wurde er überraschend und niemand weiß so genau wie Bundeskanzler. Und Boris Pistorius wurde dann Verteidigungsminister. Dem lastete aber der Makel, damals gescheitert zu sein, finde ich, gar nicht so stark an. Ich finde aber, dass seine Bewerbung damals doch ganz gut aufzeigt, dass er halt schon wollte. Und ich finde auch, dass man hier in Niedersachsen ja durchaus gemerkt hat, dass Boris Pistorius einer ist, der noch nicht zufrieden damit ist, jetzt Innenminister von Niedersachsen zu sein. Und jetzt ist Stefan Weil weg und Olaf Lies ist neuer Ministerpräsident. Aber wie hätte sich dieser Machtkampf womöglich entwickelt, wenn Boris Pistorius nicht in die Bundespolitik gegangen wäre? Das ist ja auch eine Frage, die man sich da stellen könnte. Ich glaube halt schon, dass er das Machtbewusstsein hat und auch den Willen zur Macht. Und ich finde, das also kommt in den Interviews auch raus. Er paart das gerne mit so einer Bescheidenheit. Ja, könnte auch anders kommen und kann auch wieder anders kommen, kann alles ganz schnell wieder weg sein. Aber er hofft, also er weiß ja selber in dem Zeitpunkt auch noch nicht, ob er weiterhin Verteidigungsminister bleiben kann. Und sagt nur, ich habe da was angestoßen, ich würde das gerne fortsetzen. Aber ich habe jetzt auch in meiner Zeit so viel angestoßen, dass das gut weiterlaufen kann, dass der Nächste halt nur weitermachen muss. So, ich habe den Grundstein gelegt und jetzt freut er sich, das fortsetzen zu können. Und ich glaube, er will das schon, ne?
Ich glaube auf jeden Fall, dass er das will. Er wehrt sich ja in dem Buch ja auch vehement gegen die beiden Begrifflichkeiten Macht und Machtwille. Das fand ich auch ganz spannend. Das kaufe ich ihm aber nicht ab. Ich glaube schon, dass er da Bock drauf hat. Ich kann vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dass er keinen Bock drauf hatte, Bundeskanzler zu werden. Jetzt an der Stelle von oben betrachtet, fliegt man dann vielleicht doch lieber etwas unter dem Radar und bleibt Bundesminister der Verteidigung und geht gar nicht dieses Risiko ein, als Bundeskanzler dann auf einmal noch nervige Koalitionspartner zu haben, die einem andauernd an den Kragen wollen oder diese öffentlichen Debatten. Auch ja, die Diskussion um die eigene Person. Ich glaube, es war eine strategisch sehr sinnvolle Entscheidung von Boris Pistorius, darauf zu verzichten. Auch wenn viele Sozialdemokraten dem vermutlich nachtrauern, auch das kann ich verstehen. Er ist sehr beliebt innerhalb der Partei. Er ist so das personifizierte Aufstiegsversprechen innerhalb der SPD, was in den letzten Jahren zu selten meiner Meinung nach sichtbar war innerhalb der Partei. Du kannst es schaffen, du kannst dich hocharbeiten. Pistorius erwähnt das ja auch in dem Buch, er hat als Teenager schon gejobbt in mehreren Jobs, hat Willy Brandt sein Abitur und das Studium zu verdanken und sich dann eben wirklich von ganz unten bis nach fast ganz oben durchgearbeitet, dann schlussendlich aber doch zurückgezogen. Ja, ich denke, Boris Pistorius weiß ganz genau, was er da gemacht hat und was sein Plan ist. Und nichts davon war Zufall. Absolut gar nichts davon war Zufall. Das wollte er schon so, aber die Erzählung man hat mich irgendwie nach oben durchgereicht und jetzt bin ich Bundesverteidigungsminister, die ist natürlich auch ganz charmant.
Deine Aufstiegsgeschichte erinnert so ein bisschen an die Gerhard Schröder-Aufstiegsgeschichte, ne? So, ihr habt den Fensterkitt gefressen und war ein ganz armes Kind aus ganz armen Verhältnissen und siehe her, jetzt bin ich hier der Brioni-Anzug tragende Bundeskanzler geworden. Also so tritt er ja noch nicht auf. Aber es ist ja eine ähnliche Aufstiegserzählung, die man bei beiden finden kann.
Ja, total. Nur, dass Gerhard Schröder sich eben sehr in seinem Aufstieg gefallen hat. Und das hat Boris Pistorius deutlich besser im Griff. Ich kenne seine Anzugmarke nicht. Ich vermute, sie wird auch in Ordnung sein, aber vielleicht eher noch solides Mittelfeld und nicht die ganz, ganz teuren italienischen Modelle. Und das ist einer der großen Unterschiede. Gerhard Schröder ist arrogant geworden irgendwann. Hatte dann so hat komplett den Bezug verloren zu dem Umfeld, aus dem er eigentlich kam. Und das wird Boris Pistorius nie passieren. Ich glaube ihm total, dass er nach wie vor gerne Fan des VfL Osnabrück ist und dass er seine Herkunft kennt und auch mit einer sehr großen Dankbarkeit an dieses ganze Amt rangeht. Und auch so das, was man ja vielen Politikern oft unterstellt, dass sie den Draht zu den normalen Menschen verlieren. Ich glaube, den hat er nicht verloren. Und ich glaube, er wird alles dafür unternehmen, dass er diesen Draht auch nicht verlieren wird. Und das kann weiterhin eine sehr, sehr, sehr gute Karriere bleiben von Boris Pistorius, ja.
Diese Bodenständigkeit, die du da ja im Prinzip gerade beschrieben hast, die passt vielleicht ganz gut zu einer Stelle, die ich mir nochmal rausgesucht habe aus dem Buch, weil ich sie auch wieder persönlich ganz interessant fand, weil sie etwas über den Menschen und vielleicht die Verführbarkeit eines Menschen aussagt. Herr Linde Kölbel thematisiert, dass er, nachdem er Bundesminister geworden ist, mit seiner Frau zusammen nach Berlin gezogen ist und fragt dann, ob so ein Pendelverkehr für Bundespolitiker ein Problem darstellen könnte, weil sie vereinsamen, weil sie dann Alkohol und Drogen konsumieren. Und da antwortete er eben drauf, also ich finde, er antwortet darauf, dass man sagen könnte, ja schon, die Gefahr ist da. Und er hat immer versucht, diese Gefahr einzudämmen. Er ist auch schon als Landespolitiker, Landesminister, so oft es ging, nach Hause gefahren. Und jetzt hat er auch versucht, noch den häuslichen Bezug, das Zuhause jenseits dieses Politikbetriebs. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Zumindest ist das so meine große Sorge, davor jemals nach Berlin zu gehen. Für mich ist Berlin auch irgendwie so, Babylon, Moloch, keine Ahnung. Du kannst in diesem Politikbetrieb ja auch schon in Hannover irgendwie fast jeden Abend auf einer anderen Politikparty sein. Irgendein Lobbying, irgendein Verband lädt so irgendwas ein. Und immer gibt es viele Getränke und viel zu essen und auch viel Alkohol, wenn man das möchte. Und dem sich gut entziehen zu können, ist, glaube ich, auch neben dem gut schlafen können, ein Gütesiegel für wirklich gute Politiker. man weiß das ja zum Beispiel auch von Ursula von der Leyen, die diese Stehempfänge immer gehasst hat und als sie Bundespolitikerin geworden ist, gesagt hat, ich mache alles mit, aber lasst mich bei sowas bloß nicht alleine stehen. Und die ja eigentlich auch keinen Alkohol trinkt und sehr asketisch lebt. Ich glaube, wenn du wirklich bundespolitisch erfolgreich sein willst, muss das auch so sein. Also musst du diesen Versuchungen widerstehen und trotzdem da sein. Du kannst dich ja nicht komplett rausziehen. Du musst ja auch bei diesen Empfängen sein, musst dich blicken lassen. Aber du musst das richtige Maß finden und dann nicht versumpfen in Berlin. Und das hat er auf dieser Seite oder in diesem Abschnitt, finde ich, ganz gut beschrieben. Und das war dann wieder etwas, was mich mit diesem Buch vielleicht auch versöhnt hat, weil dann am Ende doch wieder so ein persönlicherer, aber trotzdem sehr politischer Einblick gekommen ist.
Ja, Boris Pistorius war ja auch hier nie einer, der als letzter irgendwelche Veranstaltungen verlassen hat, falls er denn überhaupt mal da war. Also da gibt es deutlich kommunikativere Ministerinnen und Minister, die umtriebiger sind, die auch den Kontakt zu Journalisten oder zu Lobbyisten intensiver suchen. Vielleicht ist das auch so eins der letzten Erfolgsgeheimnisse dieses Mannes, dass er, es gibt so diesen blöden Spruch, sei ein Star, mach dich rar. Macht er jetzt natürlich nicht, aber zumindest so in diesem untergeordneten Politikbetrieb, der jetzt nicht komplett in der Öffentlichkeit stattfindet, sondern eben in dieser Ebene darunter. Das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, indem man nicht in jede Falle tappt oder sich auf jeder Veranstaltung blicken lässt und so auch so ein bisschen mysteriös bleibt. Ne, das hat Herr Lindekölb natürlich versucht, in diesem Buch ein wenig zu durchbrechen. Ich glaube auch, man kommt Boris Pistorius schon näher. Man versteht schon vieles. Er ist auch sehr offen an manchen Stellen, wenn es um seine verstorbene Frau geht beispielsweise oder auch um seine zwei Töchter oder um seine Geschwister. Ich kaufe dem das auch größtenteils ab, ja.
Was würdest du denn sagen, für wen ist das was? Wem könnte man so ein Buch schenken, empfehlen, ausleihen?
Jeder Person, die mal das Bundesministerium der Verteidigung leiten möchte.
Kennst du da jemanden?
Ich glaube, das ist jetzt erstmal ganz, ganz gut besetzt, das Haus. Nein, ich kenne da niemanden. Also tatsächlich der Teil, der sehr militärisch, der sehr fachlich war, hat mich persönlich überhaupt nicht abgeholt, weil das nicht meine Intention war, da über militärische Strategien und wie jetzt das Personal beim Militär in der Bundeswehr aussieht und so weiter zu lernen. Haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, eher überflogen, teilweise ganz geskippt, diese Kapitel. Ich finde, dieses Buch ist etwas für Personen, die ein gutes Interesse an der Politik haben, die jetzt vielleicht nicht so krasse Politik-Nerds sind wie wir hier. Aber Boris Pistorius und seine Karriere verfolgen und einfach mehr drüber wissen möchten. Das ist keine Pflichtlektüre für irgendwen, finde ich. Das liest sich ganz gut. Man lernt Boris Pistorius kennen. Aber jetzt so die Zielgruppe, die das unbedingt gelesen haben muss, die gibt es nicht. Also es gab auch wirklich ein paar Seiten, die super langweilig waren. Ich glaube, das können wir hier mal so offen sagen.
Ich glaube auch, also wenn wir hier ehrlich unterscheiden in unterschiedlichen Zielgruppen, würde ich sagen, so für Politik-Nerds gebe ich 3 von 5 Sternen. Mhm. Und für Militär-Nerds, wenn wir sie so nennen wollen, vielleicht eher 4 bis 5 von 5 Sternen. Also wenn man sich wirklich für Militärgeschichte, Militärstrategie, die Weiterentwicklung der Bundeswehr interessiert, kann man da, glaube ich, viel draus ziehen. Und nur weil wir das jetzt nicht wollen, heißt das ja nicht, dass es nicht jemanden gibt, den das interessiert. Und ich denke, da gibt es doch einige. Ich würde fast sagen, es geht schon in Richtung Militärfachbuch, also Empfehlung für die Bibliotheken der Kasernen hier in Hannover und Niedersachsen. Gerade weil der Boris Pistorius ja eben auch ein Niedersachse ist. Ich finde, über lange Strecken lasse ich das fast wie so das Manifest der Zeitenwende. Also dieser Begriff der Zeitenwende, der ja sehr erklärungsbedürftig eigentlich ist, wird er aus verschiedensten Richtungen betrachtet. Und wenn man da ein bisschen besser verstehen möchte, was meint denn Boris Pistorius, wenn er von Zeitenwende redet, was ja etwas anderes sein kann, als wenn Olaf Scholz davon gesprochen hat oder wenn jetzt Friedrich Merz, weiß nicht, ob er diesen Begriff überhaupt noch nutzt, aber wenn er es tun würde, ich finde, es wird deutlich, was Boris Pistorius damit meint. Und da er jetzt ja auch noch geraume Zeit diese Zeitenwende verantworten wird, glaube ich, gibt das eine ganz gute Zusammenfassung, wie er das versteht und wie sich dieser Begriff vielleicht auch gewandelt hat, was das jetzt alles für ihn bedeutet. Auf diesen Teil sind wir jetzt in diesem Podcast ja gar nicht so intensiv eingegangen. Bewusst, wer das lesen möchte, kann das gerne tun. Geht natürlich um die Personalentwicklung, geht natürlich um die digitale Infrastruktur und hybride Kriegsführung und all diese Dinge. Genau. Wer das tun möchte, kann das Buch ja kaufen. Es ist im Handel erhältlich. Es hat 152 Seiten mit 53 farbigen Abbildungen, die, müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, die nicht unbedingt die gleiche Qualität haben wie in den anderen Helinde Kölbel-Büchern, klar, weil es ja nicht die Langzeitbetrachtung ist, aber trotzdem mitunter illustrieren, wie der Boris Pistorius so auftritt.
Ja, aber lass mich da gerne nochmal kurz einhaken, weil wir jetzt, finde ich, zu wenig über die Fotografien an sich gesprochen haben, weil wir gesagt haben, es ist so ein hybrides Buch, also jetzt kein Fotobuch, aber auch kein reines Interviewbuch. Mich haben die jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Ich fand, die waren so sehr editorial fotografiert, also es hätten auch DPA-Foto sein können an vielen Stellen. Am interessantesten waren eher so die Detailaufnahmen. Ne? Es gab so eine Collage mit Boris Pistorius und vielen Gesichtsausdrücken oder seine Hände mal in der Nahaufnahme. Und ansonsten hat sie ihn bei Terminen begleitet, wo auch Presse dabei war, wo DPA-Fotografen mit dabei waren. Also als Fotobuch ist es eher so eine 2 von 5. Du hast gerade schon die Sterne verteilt. Ja. Für die Interviewparts würde ich eher so eine 3,5 von 5 verteilen wollen. Ja.
Okay, wir grenzen nochmal ein, unsere Empfehlung. Also es sollte jemand kaufen, der auch wirklich lesen möchte, nur um sich die Bilder anzuschauen. Das lohnt sich dann eher nicht. So, also nochmal die Rahmendaten. Ist bei Knesebeck erschienen, Anfang 2025, veröffentlicht, kostet 24 Euro, hat 152 Seiten und 53 farbige Abbildungen.
Und weil du gerade drüber sprachst, über die Definition von Zeitenwende und dass Friedrich Merz diesen Begriff ja nicht nutzt, sein Zeitenwenden-Äquivalent ist ja Rambozambo, ne?
Okay, ich merke, wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts.
Auch für uns wird jetzt Sommer und es wird immer wärmer in dem Büro, ja.
Und dann schließe ich nochmal mit einem Appell an alle Hörerinnen und Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Habt ihr denn das Pistorius-Buch schon gelesen und wie fandet ihr das? Hat es euch gefallen, gelangweilt, gefesselt? Fandet ihr, dass wir es komplett falsch dargestellt haben? Dann schreibt uns doch gerne und oder hinterlasst Kommentare. Und weil ja dieser Bücher-Podcast hier gerade was Neues für uns ist, interessiert uns natürlich auch dazu eure Meinung. Sollen wir sowas häufiger machen? Sollen wir häufiger über politische Bücher reden? Euer Feedback interessiert uns sehr. Lasst doch mal eine Nachricht da.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.